alles ganz gut geklappt, nicht? Bisschen muss man gucken bei den Details, nicht? Also insofern würde ich das gerne alles auch nochmal recht sorgfältig hier an die Tafel schreiben, Schrägstrich lassen. Ja, wenn jetzt lieber gewesen, wenn es gut sind, was soll's. Ja, fangen wir doch einfach mal vorne an. Ja, ja, also die Lösungen unterscheiden sich voneinander nicht groß, das sollen wir auch nicht unbedingt.
Weil wir uns nicht so sicher, ob wir nicht alle verschiedene Ideen haben.
Ja, so im
Groben. Soll ich das einzeln schreiben?
Naja, wir machen mal so ein Beispiel. Ja? Okay. Also ich meine, das brauchen wir
einfach mal alles.
Ja, wir fangen einfach mal an.
So, genau, ich habe hier
man kann so Bäume gut auf den Kopf malen übrigens, wenn man nicht planen will, wie viel Platz man hat, dann fängt man einfach oben, also stellt das einfach auf den Kopf.
Ja, und wie mache ich das mal? Also wir hatten dieses Mutex 1, wo es irgendwie losgeht. Und da kann man die Con-Regel anwenden. Denn wir hatten die Definition von Mutex und das war ja genau das, was ich jetzt hier runter hinschreibe. User parallel Semaphore mit P und V versteckt.
Ist wahrscheinlich geschickt dem Tier, dass man da immer versteckt, mal einen kurzen Namen zu geben, da muss man nicht so viele geschlachte Klammern sich abbrechen.
Ja, in Lachlich habe ich das glaube ich sogar. Ja, aber das ist halt einfach L. Gut. Ja, dann kann man weitergehen. Wir können das ohne L, das sind wir jetzt eh schon los, mit der Restregel.
So, ich würde mal als nächstes mal alles abkürzen, alles U, S und so weiter, ja.
Ja, genau, also wir restricten das jetzt ohne diese Einschränkung da. Wir haben parallel U, S. Das macht irgendeinen Übergang. Und ja, darauf kann man jetzt die COM3-Regel anwenden. Und an der Stelle kann man sich schon überlegen, ob man auch COM1 und COM2 anwenden kann, was man theoretisch kann, was uns später aber, wenn wir rückwärts gehen, nichts hilft, weil wir P und V verstecken und das die einzigen Aktionen sind, die da irgendwie Spaß machen würden. Und deshalb, wenn ich nur COM3 habe.
Genau, nicht so. Und das, nicht, also dieses Argument, ja, das hätte jetzt für den letzten Punkt, der da jetzt fehlte gewissermaßen, ja, hätte das so in den Zettel gehört. Nicht? Dann muss man sich überlegen, wenn man das aufschreibt. Ja, am besten Sternchen an dieser Herleitungsstelle, so nach dem Motto bis hierher, was ja eindeutig. Wir hätten nichts anderes machen können, als was wir gemacht haben. Ja, es gab keine anderen Regeln. Hier gibt es jetzt plötzlich drei. Nicht? Und wir überlegen, dass wir jetzt zwar zwei auch noch anwenden können, die wir nicht anwenden, aber dann hinterher rückwärts stecken bleiben würden. Ne?
So, genau, wie geht es da weiter? Wir haben jetzt natürlich zwei Regeln. Wir haben User geht mit P nach Enter exit v-user und semaphore geht mit p nach wahrscheinlich v, oder? Ja, genau. V und semaphore. Ja, und dann kann man jetzt hier wieder die Konstantenregel anwenden. Und das gibt uns. Ach so, nach oben kann man hier natürlich jetzt gleich schon sagen. Das wird also ein Tau-Übergang. Und wir gehen hier über in endpunkt exit v.user parallel v.semaphore. Und damit ist hier oben auch klar, dass hier auch ein Tau steht. Und wir haben das gleiche. Ohne L. Und da oben ist dann endgültig das gleiche wieder. Ja, hier unten muss man jetzt noch weitermachen und zeigen, erstmal für User kann man halt mit der Definition von User. Nee, Quatsch, erstmal geht es nochmal weiter. Achso, doch, genau. Wir müssen dieses U irgendwie loswerden. Da sagen wir P. Punkt, Enter, Punkt, Exit, Punkt, V, Punkt, U. Geht über mit einem P-Übergang zu Enter, Exit, V, Punkt, U. Und hier kann man jetzt Axiom anwenden. So. Und hier macht man das Gleiche. Wir müssen das F loswerden, also.
Nicht Axiom, sondern Aktion.
Aktion, ja.
Also mit CT, ja.
Ja, so. Hier steht com. Nochmal, und hier ist p.v.s geht nach v.s und das ist wieder Aktion. Das wäre jetzt das Erste. Und was man dann später macht, wenn man, also, oder wie ich das auf jeden Fall gemacht habe, ist, ich schaue mir alle diese Übergänge an und fällt halt auf, dass wir bei Mutex 1 anfangen und dann ist also Mutex 1 auf jeden Fall Teil von unserem LTS und alle Übergänge, die direkt von Mutex 1 ausgehen, dann schaut man, was habe ich auf der rechten Seite da oben stehen, also diesen Teil, das ist also auch Teil von dem LTS und dann wo komme ich von da hin? Und das macht man dann rekursiv, bis man alle Möglichkeiten erfüllt hat. Und dann ist man fertig.
Genau. Machen wir ruhig einmal noch den nächsten Übergang wiederum, um das Argument zu sehen, warum da eben nur ein Übergang nie rauskommt.
Ich nehme mal die neue Tafel.
Ja.
Wir haben end. Punkt, exit, v.user, parallel, v.semaphore, ohne L. So, das ist die Restriction-Regel, damit wir das ohne L loswerden. Ja, und jetzt hat man wieder diesen Fall, dass man so eine lose Parallelregel hat und da könnte man jetzt COM1, COM2 und COM3 anwenden. Aber es ist wieder das gleiche Argument. Ich kann nur COM1 anwenden, denn wenn ich COM3 anwenden würde, ginge nicht, denn hier ist die erste Aktion Enter und hier V, das passt nicht zusammen. COM2 könnte ich theoretisch anwenden, das würde uns oben aber bei der Restriktion kaputt gehen. Und deshalb Com1. Enter.exit.v.diesel geht über mit einem Enter nach V, nee, exit.v.user. Und ja, das ist wieder
ja, da kann man es irgendwie sehen, nicht?
Und, ist, ja. Und so. Hier ist es Enter und Enter.
Genau. Ja. Jo. So, und dann gibt's, dann kann man da so Graphen raus. Jetzt die einzelnen herzuleiten, wird natürlich langweilig. Dann nehmen wir nochmal den für die zwei Benutzer.
Ja.
Also die also zwei Benutzer mit korrekter Implementierung.
Ja. Soll ich einfach das LTS hinmalen?
Genau, ja.
Ja, wir haben irgendwie hier diesen Mutex. Mutex 2. Wir haben, aber man kann sich direkt entscheiden in zwei Möglichkeiten. Entweder User parallel Semaphore. Nee, ist schon falsch. V.Semaphore, also wenn hier jetzt quasi der rechte User zuerst was tut, ohne L jeweils, und das ist natürlich ein V-Übergang. Und das gleiche hier halt, Enter, Exit, V, parallel V.Semaphore, parallel mit dem User ohne L, ist auch ein Tau-Übergang. Und das ist ganz am Anfang, und dann haben wir jetzt zwei Kreise quasi. Wir können von hier einen Enter-Übergang machen, dann sind wir in U parallel V.S Exit V User ohne L. Von hier macht man dann Exit-Übergang nach ohne R. Ja, von hier dann wieder, jetzt kommen wir hier unten in so einen gemeinsamen Zustand, wo wir quasi wieder den Ausgangszustand hergestellt haben, nur dass wir halt den anderen Namen verwenden. Das heißt, von hier geht es natürlich auch wieder mit einem Tau-Übergang dahin und dahin. Und auf der anderen Seite jetzt im Wesentlichen nochmal das Gleiche. Wir machen Enter nach Exit V User parallel V Semaphore parallel User ohne L.
schrägen Doppler da drin, nicht? Aber das ist tatsächlich das, was in der Semantik rauskommt, nicht?
Ja, und oben halt den Schatten.
Ja, dass ich das Ding halt von. Ja, also wir starten einmal im Mutext 2 und kommen da aber nie wieder hin zurück, nicht? Also,
genau.
Also moralisch ist das System eigentlich das Ding ohne das da oben, nicht? Also das, also
ja.
Erkennbar sind die beiden, also der untere und der obere Zustand, ja, derselbe, nicht? Ja. Jo. Wir werden das in der Veranstaltung jetzt nicht als Problem behandeln, aber welches Problem hat dieses System zunächst mal?
Es ist natürlich so, dass wenn der eine User, also der kann den anderen komplett starven, wenn er nicht zurückgibt. Das war.
Genau. Also man könnte, stimmt, man könnte es eigentlich behandeln. Also das ist durchaus was, was man hier mitmodellieren kann. Wie könnte man, also Standard, ja, also Standard-Index-Algorithmen funktionieren nicht so primitiv wie dieser hier. Ich weiß nicht, wie weit sowas im PFP oder sowas rankommt. Also Peterson's Algorithm, Deckers, Bakery, irgendwas angewiesen.
Concurrent Systems ist das, aber das ist eine Partitionsveranstaltung.
Achso, ja. Also wie löst man sowas also zum Beispiel?
Naja, man muss halt das Log irgendwie entziehen, wenn es zu lange dauert. Oder man sagt, man hat halt einen Algorithmus, der explizit ohne Sperren also funktioniert. Das wäre dann ja so dieser Bakery-Algorithmus, dass man, dass beide Seiten versuchen, ihren Fortschritt zu machen und danach, also quasi, dass man so einen optimistischen Algorithmus hat, der danach schaut, wer hat weiß zuerst und der kriegt dann seinen Progress und der andere muss halt nochmal probieren.
Ja, genau. Ne? Also wie. Man muss sich dann anschauen, wie die genau funktionieren. Muss gestehen, Bakery kann ich auch gerade nicht mehr reproduzieren. Das geht irgendwie mit diesen Tokens, die man zieht, irgendwie. Nicht? Deswegen heißt es so. Man stellt sich praktisch an die Bäckerei, betritt eine Nummer und dann ist man dran, wenn die Nummer dran ist. Der einfachste ist ja, ich meine, der Petersens, nicht? Da ist noch so ein gesonderter Trick drin.
Ja, man hat halt quasi so eine Marke, die sagt, welcher Thread ist jetzt gerade dran. Und die kann aber der, also das wird jede Runde quasi neu ausgewürfelt.
Ja, ausgewürfelt in dem Sinne, dass
es wird getoggelt.
Es wird getoggelt, nicht? So, also, nicht? Also man schreibt praktisch, ich meine, das ist Peterson, ich hoffe, das ist jetzt nicht Decker. Man schreibt praktisch auf eine gesonderte Tafel, die man irgendwo stehen hat, seinen Namen. Ja, und es kann nur ein Name dran stehen. So, und wenn man in den kritischen Abschnitt will, schreibt man seinen Namen dahin. So, jetzt sagen wir mal, es gibt nur zwei User, ja, dann wie erkennt man, wer zuerst da war, wenn beide rein wollen?
Wer dessen Name nicht da steht,
nicht genau, ja. So, nicht? Das heißt, es ist also der dran, also wenn beide wollen, der dessen Name nicht da steht, nicht? Und dann wird eben anschließend aber wird, wenn der andere rausgeht und der erste immer noch wartet, dann kommt der halt dran. Nicht? Also auf die Weise hat man so eine Fairness, die halt bewirkt, dass da nicht einer ewig vor der Tür steht und nicht reinkommt. Ne? Könnte man das hier irgendwie geeignet modellieren?
Das ist schwierig, weil wir ja trotzdem den Fall behandeln wollen, dass, wenn der Rechte nichts tun will, der Linke mehrfach hintereinander rankommt.
Ja, das muss man berücksichtigen. Das tut auch. Also es ist nicht so, dass die immer abwechselnd dran kommen müssen und wenn der Zweite nicht will, steht der Erste da und trommelt. Nein,
das ist der Algorithmus, das tut. Also ich meine, das wäre halt hier besonders einfach, das zu machen, wenn man diese Bedingung nicht hätte.
Ja, dann klar. Einfach Zustände bauen, dass sie immer abwechseln müssen.
Aber
Genau, das will man nicht. Also wie sieht denn erstmal überhaupt der einzelne User dann aus?
Ja, man könnte natürlich irgendwie so ein Wait oder...
Man könnte dem User einfach ein... entweder er will Dinge tun oder plus er will nicht Dinge tun. Und dann macht man trotzdem, dass die User aber abwechselnd rankommen, aber ich kann sagen, ich möchte nicht Dinge tun und dann bin ich wieder durch und der andere ist.
Genau, also wie genau, einmal anschauen, wie das also aussieht.
Also entweder ich will Dinge tun, vielleicht werde ich Dinge schon, oder? Ja, oder F mit Parallel plus natürlich. Ja, irgendwie nichts tun, weitergeben.
Ja, vielleicht einfach mal irgendwelche Sinn machen. Ja, nicht genau. Sowas. So, das ist jetzt erstmal der User, der mal rein will und mal nicht. Ja, das ist die eine Verfeinerung, die wir da haben wollten. Die andere ist die, dass wir da den Namen auf die Tafel schreiben. Ne?
Ah, den. Mm-hmm. Das wird aber dann komplizierter, oder? Weil der muss ja dann später Dinge lesen oder so.
Ja. Ja, ich habe mir nicht zu Ende ausgedacht. Also das ist mir immer was eingefallen. Also muss man mal gucken. Ja, also irgendwie muss halt dieses Anfordern der Semaphore, ja, das muss praktisch gerecht gemacht werden. So.
Könnte man das nicht so machen, dass man einfach in dem Yield-Fall auch die Semaphore anfordert, aber versteckt und dann einfach nach dem P keine Operation hat, außer dem V, keine Aktion. Und dann brauchen wir es hier ganz schnell verstecken. Und man es wirklich abwechselnd macht. Weil dann gibt es nur Tau-Übergänge und die tun nicht weh. Und
ist halt die Frage, an welcher Stelle man quasi definiert, dass der User die Möglichkeit hätte, den anderen verhungern zu lassen. Ja, aber wenn du jetzt hier auch vom V rumschreibst, dann muss der ja nichts dazwischen machen, aber kann trotzdem irgendwie.
Ja, er kriegt dann ja auch wieder die Semaphore, nicht? Also das erkreist sich ja trotzdem dann ständig die Semaphore, okay. Und dann unmöglich, ohne dass der andere dann kommt.
Nee, aber nee, die Idee war, dass es eben nicht geht, weil ich auf der rechten Seite die Pfeile so, also das LTS ist so, also momentan, wenn ich das mal so pseudomäßig hinschneide, dann haben wir das ja irgendwie so. Wir haben so und so. Ja, halt, nein, hier unten das Stück nicht, weil hier unten ist das 1.
Ja, top. Mal mehr einzelne Pfeile. Keine.
Also der oberen können wir uns ja mal wegdenken, ja, der ist eh eigentlich zu viel. Ja.
So, ne? Wir fangen irgendwie so an und haben dann entweder so die Möglichkeit oder so die Möglichkeit.
Genau.
Und die Überlegung ist jetzt, wir fangen an, gehen zu dem einen, der geht zu dem anderen und dann gehen wir wieder nach oben.
Ja, aber das wäre so Strict Alternation, ne? Das wollen wir ja nicht.
Wäre es nicht mehr, wenn wir sagen, hier findet keine Aktion statt, ich nehme immer diese Maphore und gebe sie zurück, mache aber keine Aktion dazwischen. Und das ist versteckt, dass ich diese Maphore nehme.
Okay, also der andere nimmt sich die Maphore, geht aber nicht in den kritischen Abschnitt, sondern gibt sie gleich wieder frei. 3. Ja. Okay, der, ja, da das tatsächlich eine Tauaktion ist, wäre das tatsächlich formal dann erstmal wichtig, ja. Das,
aber man will es halt nicht so bauen.
Ja, man möchte es irgendwie nicht so bauen. Ne? Also, das ist jetzt noch ein formales Argument, dass man das eigentlich nicht haben will. Klar, wenn ich die Semaphore dann, also klar, die Semaphore, ich nehme sie ja keiner, und wenn ich dann nichts mache, dann ist das vom System her im Prinzip egal. Ja, das, eigentlich möchte man das anders. Ne? Eigentlich möchte man das, also man möchte jetzt eigentlich die Semaphore komplizierter machen. Ja? Also die Interaktion mit der Semaphore soll so sein, dass also ich erstmal anmelden kann, dass ich die Semaphore haben will, also ich brauche so eine gesonderte Aktion dafür, ja, also erstmal klopfen, bevor man die Semaphore nimmt. Also vielleicht ist man ja nicht dran. So, das wäre also sowas wie try oder so, ja, t. So, und da muss man vermutlich jetzt bei diesen tries wird man unterscheiden müssen, denke ich, zwischen den beiden Prozessen. Try 1 und Try 2 oder so. Mhm. Ja, die dürfen nicht alle, na, sonst kann ich ja nicht unterscheiden.
Das heißt, quasi. Das wird aber dann schon wieder alles Mögliche kompliziert.
Ja, das wird auch vor allem deshalb kompliziert, weil man den Fall berücksichtigen muss, dass man quasi in den Zustand Try, die Aktion Try 1 ausführt und dann sagt, der war zuerst. Dann weiß man aber ja nicht, ob der andere überhaupt will und einfach nicht darf. Also es ist irgendwie so ein bisschen Try 1 und dann hat man entweder die Möglichkeit Try 2,
ja,
oder man macht, was für den ersten Thread, aber dann ist es schon wieder nicht fair.
Naja, also kurz gesagt, also wenn man, klar, also die Semaphore, die muss auf die Tries praktisch immer reaktiv sein. Die kann mir nicht die Tries abstellen. Ja? Man muss dann also die Semaphore muss also immer Alternativen haben, mit denen sie also als nächstes jetzt mal mein Try schluckt. Also vielleicht schreiben wir erstmal die User entsprechend um. Das heißt, da müsste vorher noch da ein User also jemand kriegen, ja, damit man sie unterscheiden kann. User I, ne? Stellen wir uns mal vor, es sind nur 2.
Ja. Okay, dann User 1. Dann lassen wir das wieder rein mit dem.
Nee, ja, das Yield, das fand ich schon eine gute Idee. Also ich denke, so ungefähr kann man uns das vorstellen, dass der Benutzer halt irgendwas anderes macht, statt die Semaphore anzufordern. Ne? Also was ist uns unser
Okay.
Kann man das auch Doom nennen oder sowas.
Das heißt aber eigentlich muss der quasi erstmal nur try. 1 machen und dann seinen üblichen.
Dann den üblichen Ablauf, ne, genau. Also einfach Computer schreiben. Nee, ich soll ja nicht try sagen, wenn er anschließend hier machen will. Ne? Das, dann bringt er wieder alles durcheinander.
Plus macht es gerade einen Unterschied, ob der erste das lockt oder der zweite. Gefühl bin ich schon.
Ja, da kommt es drauf an, wie die Semaphore reagiert. Die haben wir ja noch nicht geschrieben. Ne?
Ja. Erst war es okay. User 2 ging wahrscheinlich genauso.
Ja, natürlich mit Schweifung, klar. Ja. So, dann müssen wir überlegen, was die Semaphore tut.
Nein, du musst auf jeden Fall Try 1 und Try 2 akzeptieren.
Jetzt und aber eigentlich immer.
Genau, sie muss eigentlich die immer mehr oder weniger akzeptieren, also eventuell, nachdem sie vorher mal. Also zumindest muss ich es eventually akzeptieren, ja? Also vielleicht mit ein paar Schritten zwischendurch, wo der dann noch ein bisschen warten muss. Aber ja, das muss also jeder Ablauf der Semaphore irgendwann mal an meinen Tries vorbeikommen. Ne? Also zumindest womöglich.
wäre zumindest unmöglich.
Naja, also wir können
es dann nämlich einfach try 1 und was früher Semaphore plus try 2, was früher Semaphore gemacht.
Nee, das hilft nicht, weil dann ist es wieder nicht fair. Ja, was du machen musst, ist, und du hast try 1 und dann geht es von da parallel weiter mit. Wir führen das aus und wir akzeptieren weiter try 2.
Und von dem Try 2 geht es dann in.
Als nächstes ist wirklich der zweite dran und der erste darf nicht. Und spiegelbildet sich.
Dann muss man aber.
Ja, da muss man auch aufpassen.
Das P sagen, das P ist das P vom ersten oder vom zweiten.
Also wenn ich die einfach parallel schalte, ja, also einer der Try 1 entgegennimmt und einer Try 2 entgegennimmt, dann habe ich noch nicht verhindert, dass da immer nur der linke von ausgeführt wird. Ja, also es gibt keine Fairness bei der Definition des Parallelerweiterers. Ja, das kann sein, dass dann immer nur die eine Seite dran kommt.
Außer man macht es so, dass es danach bei der 0 endet, dieser Zweig. Und dann nur der parallele Dings weitergeführt wird.
Ja, aber dann habe ich wieder ein Problem, wenn der andere User nicht will, ja.
Ach, das ist doch gemein. Ja, stimmt doch mal.
Also ich denke, der Effekt von so einem Parallelapparator ist ja zunächst mal, ja, der, dass ich sowohl in der Lage bin, Try 1 anzunehmen, als auch Try 2 anzunehmen, und dann bin ich jeweils in irgendeinem Nachfolgezustand. Dann sollten wir vielleicht das mal hinmalen und dann das überlegen, was in diesen Nachfolgezuständen passiert. Die können ja Namen kriegen, ja?
Okay. Also quasi Semaphore mit Try 1.
Ich würde da nicht deterministische Auswahl draus machen. Also da passiert jetzt was, je nachdem, welcher von denen als erstes dran kommt.
Ja.
So. Okay. Ne? Das ist jetzt der Try 1 entgegen. Ne? So.
Wenn der Try 1 gekriegt hat, dann will wohl der User 1. Und dann muss man ihm irgendwie das hinschachern.
Ja, also ich denke, jetzt würde man ihm erstmal das hinschachern.
Ja, aber wenn ich jetzt quasi P sage, dann hat das doch noch das Problem, dass nirgends gesagt ist, dass das P vom User 1 ist, oder?
Du hast ja Try 2 noch nicht angenommen.
An der Stelle hast du Try 2 noch nicht angenommen, genau.
Deshalb ist es okay.
Deshalb ist nur der User 1 in dem Zustand, dass er genau. B machen kann.
Ja.
Na gut. Gut, dann tut der Ringe. Ist irgendwann fertig.
So, jetzt ist das Problem natürlich, dass der jetzt als nächstes schon wieder Try 1 sagen wird. Das heißt, jetzt muss ich erstmal.
Man muss eigentlich vor dem V das Try 2 irgendwie akzeptieren. Weil wenn wir es als Auswahl machen oder parallel oder sonst irgendwie, dann geht es schon wieder nicht. Aber es muss optional sein, Try 2 zu sagen, weil vielleicht will der ja nicht. Aber das geht. Doch, natürlich, das geht. Man macht zwischen dem P und dem V, macht man entweder akzeptiert man Try 2, dann geht man zu V, dann geht man zu P und zu V.
Und wenn man, dann, wenn man das da davor schreibt, dann kann man da das verwenden. Einfach vom Hinschreiben her.
Ja, das wissen wir noch nicht ganz, was da hinkommt. Also schreiben wir es ruhig erstmal aus irgendwie. Und dann der andere wird dann so nächstes. Ich denke, jetzt da schon einen rekursiven Aufruf zu machen, ist wahrscheinlich ein bisschen gefährlich.
Vor das V. Try 2.
Was kommt in den Try 2 alles? Sonst würde ich V und. In welcher Beschränkung?
Weiß ich nicht.
Okay. Und wenn Try 2?
Jetzt dann auf jeden Fall V als nächstes. Dann P. Und jetzt wird es natürlich, jetzt haben wir theoretisch
schon wieder die Ausnahme.
Aber zur Not, wir können ja auch sagen, einmal der eine, dann einmal der andere und dann ist es wieder egal.
Also jetzt ist es wieder egal. Jetzt haben wir, also wir haben freigegeben, jetzt haben wir dem anderen das zurückgegeben.
Genau, das ist auf jeden Fall das Punkt.
Genau, und jetzt, jetzt können wir einfach wieder in den Ausgangszustand. Ne? Selten. So, würde ich sagen. Ne?
Okay, das ist noch das V, aber ja.
Ja, V-Punkt. So. Ne? Jetzt sind wir beide einmal drin gewesen und beide wieder raus und wir können wieder von vorne anfangen und wer jetzt als nächster kommt, da warten wir mal ab. So, und genau.
Oder der will nicht, dann
gehen wir gleich wieder.
Gehen wir gleich wieder, ne?
Ja, nur jetzt haben wir wieder nichts erreicht. Ne?
Richtig.
Das ist alles. Das muss aber doch gehen. Also Moment, das kann man als LTS hinmalen. Insofern haben wir auf dem Zettel bewiesen, dass man das in dieser Sprache formulieren kann.
Moment, wieso haben wir nichts gebrochen?
Weil jetzt ja das Try 2 da ignoriert werden kann. Ja? Also das Try, also der Witz ist, das Try 2, das muss jetzt.
Ach so, die
dass das muss praktisch zwingend akzeptiert werden. Ja, also die nicht deterministische Auswahl, die lässt es zu, dass der einfach ignoriert wird und einfach nur winkt und winkt und es wird nichts.
Haben wir das als LTS schon gemacht?
Ne? Vielleicht sollten wir es mal als LTS hinmalen, ne? Links ist sogar noch Platz, da müssen wir nicht mal wischen.
Ja, aber da muss man nicht
haben. Ja, ja, okay, wischen wir nicht. Ja, ja. Das LTS hat einen Punkt erstmal, wo noch nichts passiert ist. Ne? Die müssen wir ja nicht weiter benennen. Wir malen das erstmal so hin.
Okay.
So, da hat es mal nichts. So, dann.
Und dann
kommt einer und sagt 2-1. So.
In den LTS keine Möglichkeit auszudrücken, ob einer was tun will oder nicht. Deshalb ist es, ich glaube nicht, dass wir das als LTS darstellen können.
Ja, das könnte sein, dass das jetzt rauskommt. Wenn wir es als LTS nicht darstellen können, dann können wir es auch in CCS nicht erschreiben. Ne? Das ist nochmal die Semantik. Ja, kommen wir. Moment, also jetzt haben wir die beiden verschiedenen Zustände, so, nicht? Und dann kommt also. Jetzt, okay. So links ja, muss es jetzt eine Möglichkeit geben, dass der andere auch noch Try sagt. Ne? Also wenn Try 1 gekommen ist, dann muss Try 2 trotzdem möglich sein. Das wäre einer, das vielleicht parallel laufen sollte zu dem rechts, dann zur Orientierung. Ne?
Moment, der sollte.
Ja, also wo wir links hingekommen sind, der dann.
Try 2 irgendwie geben.
Ja, genau, aber was ich vorschlug, war, das parallel zu malen zu dem Try 2-Pfeil, den wir schon haben, weil wir nämlich natürlich die analoge Situation
gleich. Ach so, dass man so rum.
So. So. Und natürlich soll das genauso sein rechts, ja, wenn Try 2 gesagt ist, dann soll Try 1 auch noch kommen können.
Ja.
Aber. Ne?
Aber das kriege ich nicht da unten hingemalt.
Ja, also das sollte schon so ähnlich auch sein, aber das da, die dürfen natürlich nicht identisch sein, die Zustände, die wir erreichen. Ja, denn sonst haben wir ja die Aussage verloren, wer jetzt zuerst dran war, nicht? Also.
Gut, und wenn jetzt Try 1 kam und dann Try 2, dann heißt das, der ist jetzt dran, aber danach ist auf jeden Fall der.
Genau so, ja. Ja, es ist jetzt grafisch schwierig geworden.
Ja.
Vielleicht müsste man das mal. Also der Grundzustand gehört, glaube ich, am ehesten um. Wir wischen das mal alles weg und malen es mal von unten nochmal neu. Es war schon gut, dass die nach innen liefen, glaube ich. Die dürfen nur halt nicht derselbe sein, sondern es sind zwei ähnliche Zustände, die halt so nebeneinander stehen. Ne? So.
Jo, so. Und jetzt muss ich aber unterscheiden, was es für ein P ist, oder? Weil sonst.
Das kann sein, das kann sein, dass man einfach jetzt hier das so regeln muss, dass man unterschiedliche Aktionen hat für die Ps. Genau, denn wenn die jetzt da sind und beide Try gesagt haben, dann weiß ich sonst nicht, an wen das P geht. Genau. Also muss man jetzt also P2 oder P1 natürlich dann sagen, nicht? Genau. Dann analog genauso, ne?
Ja.
Wobei wir da noch nicht so viel gewonnen haben, weil wir jetzt keine Möglichkeit haben, dass Try 1 arbeitet, wenn Try 2 nicht will.
Ja, das ja da kommt ja noch, sind wir noch nicht so weit. Ne? Also.
Das Problem ist.
Das ist aber schwierig, weil an dem Punkt. Hänge ich wieder drin mit der Fairness, ne?
Ja. Nee, glaube ich nicht. Ich habe mir gedacht, aber jetzt machen wir es mal hin und überlegen dann. Nee, das darf natürlich nicht.
Ah.
Halt so. Ja. Achso, Moment, jetzt hat der noch nicht Try 2 gesagt. So, und wir müssen also jetzt.
Wenn der aber nicht Try 2 sagt, sagt der Yield. Das heißt, wir schreiben dann Yield 2 hin, Force P1 und verstecken das und dann geht's.
Ah, ja. Der muss vorher sagen, was er will.
Genau. Jetzt geht's. Jetzt kannst du auch unten den Pfeil wieder nach oben machen.
So, mal Yield 2, gut, und wenn der. Ja, oder? Aber er muss Try sagen, ne? Also, das kann er auch. Achso, er kann ja jetzt.
An der Stelle sagt der Zweier, muss irgendeine Aussage machen, was er will.
Das heißt, wir nehmen das Yield explizit entgegen. Achso, also ohne dass der andere okay sagt, das ist ja natürlich ein schwer angriffssensitives Protokoll. Ne? Wenn einer kommt und streikt, dann klappt das nicht. Aber ja.
Das ist aber auch bei diesen, ich glaube, das ist was tatsächlich auch bei diesen Algorithmen ein Problem ist.
Dass die explizit mal Danke sagen müssen, wenn sie gerade.
Nee, aber dass, wenn die nicht kooperieren, dass das Ding dann keine Fortschrittsgarantie hat.
Sehe ich es lieber anders?
Ja, ich hätte es natürlich lieber anders. Aber das scheint tatsächlich jetzt so nicht ohne weiteres implementierbar zu sein. Ne?
Also na, gefühlt ist ein bisschen das Problem, wir können einfach nicht unterscheiden, ob der erste Thread schneller war als der zweite und deshalb immer gewinnt, oder ob der zweite einfach nichts tun will, wenn wir ihn nicht zwingen, eine Entscheidung zu treffen.
Mhm. Ja, das kann sein, nicht? Dass der zweite noch nicht mal zu seinem Try kommt, gewissermaßen. Das lässt sich irgendwie nicht ausschließen. Ne? Ja, das liegt daran, dass es also hier praktisch, dass das kommt aus einer Ecke, wo man sich eigentlich vorstellt, dass es außerhalb der kritischen Abschnitte kein Scheduling gibt, in Anführungsstrichen. Oder dass das Scheduling jedenfalls sowieso fair ist. Und das ist wieder nur darum, unter der Annahme, dass das Scheduling schon fair ist, dass dann auch das Mutex-Scheduling fair ist. Also das ist jetzt zweimal Scheduling, also es gibt einmal, dass das die Mutex-Lösung und einmal gibt es das Scheduling unter den Prozessen. Und wenn ich dann das Letztere schon als fair unterstelle, dann kann der praktisch irgendwann mal Try sagen. Ja, er sagt, dann macht er irgendwann, haut er seinen Stempel da auf die Tafel gewissermaßen und dann kommt er halt dran. Hier haben wir immer so nicht deterministische Auswahl und das, was da letztlich hintersteckt, ist praktisch immer, dass wir nicht garantieren können, dass der überhaupt jemals drankommt, der Prozess. Ne? Also wenn man das schon an dem Parallelausdruck sieht man, dass der User parallel, User 1 parallel, User 2 parallel send, da gibt es keine Garantie, dass User 2 irgendwas machen kann, jemals. Also kann Piep sagen. Ne? Ja. Okay, wenn man das aber unterstellt, nicht, dann ist praktisch das hier dadurch gelöst, schon, dass man auch im kritischen Abschnitt mal so Try 2 Abzweigungen reinpackt. Nun gut, ja, kriegen wir das nicht mehr abschließend modelliert, das ist eine interessante Frage. Jo, gut, dann gibt es eine nächste Aufgabe. Ne? Ne, wir haben ja jetzt alles praktisch nicht gut, dann kommt auch da diese eine Sequenz von Übergängen, wo die dann, also wo das Mutex dann scheitert und die beiden im kritischen Abschnitt sind. Gut, das ist ein Geschenk, das muss man mal herleiten. Kommt also als nächstes Aufgabe 2. Gut.
Ich bin gespannt. Die nächste war mit den ganz vielen parallelen Crews, oder?
Ja. Yeah.
Kann ich machen, stehe schon vor. Also weil gefühlt war das so, oder ich habe es mir so ein bisschen vorgestellt, wie ich habe eine Binärzahl, weil die verschiedenen Crews, die interagieren ja nicht miteinander.
Ja.
Und jedes Einzelne kann irgendwie zwei Zustände haben, so 1 oder 0 in der Vorstellung. Und ja, ich zähle nicht hoch, das ist völlig egal, aber es ging um die Anzahl Zustände und die Anzahl Zustände ist halt, wie viele Zahlen mit so und so viel Binärziffern habe ich, von der Vorstellung her quasi. Wenn man, aber das war glaube ich okay, unterstellt, dass diese Benamung am Anfang nicht ein zusätzlicher Zustand ist, der da irgendwie außen irgendwo rumhängt, sondern einfach, ja, halt für null Ziffern auch nur diesen Deadlock-Zustand hat und ansonsten halt parallel so und so viele Ziffern. Jo. Ich weiß nicht, wie ausführlich ich das geschrieben habe oder wie ausführlich wir das jetzt machen wollen.
Ja, wir wollen es jetzt also wasserdicht aufschreiben. Ja, das ist der
Message
dabei. Ja, also gefühlsmäßig versteht man das irgendwie. Ja? Also ja. Was hier geübt wird praktisch ist, ja, wie schreibe ich eine Induktionsbehauptung hin? Ja, was ist hier die korrekte Induktionsbehauptung, die ich durch meine Induktion ziehe.
Ja, also meine Induktionsbehauptung war, dass Pn hatten wir, das ist das, glaube ich. eine Woche, oder? Hatten wir definiert. Dass das 2 hoch n verschiedene Zustände hat.
Ja, ist das die vollständige Emotionsbehauptung?
Man zetteln ab, ja, aber.
Also, ich habe noch zusätzlich, dass halt diese Struktur beibehalten wird.
Ja, also gut, das heißt, da steht jetzt Zustände zusätzlich noch was?
Also ich habe zum Beispiel Text geschrieben, dass die Prozesse eben aus n parallel geschalteten Q oder QB Prozessen.
Ja, also?
Also eben nicht n, also Q ist ja auch, das ist ja auch P von Q.
Ja, Pn hat diese Form, das war die Aufgabenstellung, nicht? Das heißt also, ja, also die Induktionsbehauptung, ja, lautet also genauer, ja.
Ich habe geschrieben, jeder Zustand besteht aus n parallelen Prozessen, die entweder Q oder B von Q sind.
Ja, schreiben wir es ruhig mal hin und überlegen uns, ob das reicht.
Wie dann ist das da weg? Und
wir sollten vielleicht noch angeordnet sein.
Ja, das ist aber in der Notation ja so drin. Also wir haben keine. Zunächst mal keine implizite Vertauschung von parallelen Prozessen. So, was ist jetzt stehen 2 Statements da, was ist das logische Verhältnis, wollen wir das beides einfach beweisen oder wollen wir das eine aus dem anderen folgen oder folgern?
Nee, man kann halt das erste aus dem zweiten folgen.
Kann man? Ganz genau hingucken.
Das gilt nicht so ganz für P0.
Nö, für das ist Sorting. Die Null besteht aus keinem parallelen Q oder wie Q ist, also nur einer. Ja. Nee, das dann da so weit auch schon hin. Nein, das ist eine Formulierung des Satzes da angucken. Was steht da? Jeder Zustand besteht aus n parallelen Q oder WQ. Folgt daraus, dass es 2 auf ein Stück sind?
Nö, man muss noch sagen, dass alle gültig sind.
Alle tatsächlich erreichbar sind. Ja, also erstens, jeder erreichbare Zustand besteht aus n solchen Dingern und zweitens, jede Kombination, die ich daraus bilden kann, ist auch erreichbar. Ja, das ist das, was entscheidend gefehlt hat. Ne? Sonst weiß ich nichts. Ja, sonst kann das ja, vielleicht ist das ja nur einer lauter Kunst. Ne?
Reicht das, wenn ich hier schreibe, jeder erreichbare Zustand?
Das ist jetzt genauer, ja, also jeder erreichbare Zustand, das ist das natürlich, was hier gemeint ist, aber das reicht nicht. Jeder erreichbare Zustand besteht aus n parallelen B oder PQ, n parallelen Q oder WQ, das ist der eine Teil der Aussage. Und zum anderen, jeder Zustand, den ich aus n parallelen Q oder WQ basteln kann, ist auch erreichbar.
Ah, auf beide Richtungen.
Beide Richtungen, genau. Jo, nicht? Das ist okay. Die Induktionsbehauptung. Jetzt muss man die Induktion noch durchziehen.
Ja, Induktion durchziehen für, keine Ahnung, man fängt halt bei 0 an.
Jo.
Ja, 0 Parallele sind einfach so ein Wettler.
Ja, das haben wir, also nicht, das ist eine Konvention, die im Grunde gefehlt hat. Ja, da haben sich alle zurecht gereimt, dass das wohl so sein muss. Ja.
Ja, und es hat schön in die Induktion gepasst.
Ja, ja, ja. Und es ist auch so, ja, also ich meine, das so rein intuitiv, wenn ich keinen Prozess hinstelle, der da parallel läuft, dann passiert nichts. Ja, klar. Kein Informatiker und keine Kaffeemaschine ist da. Jo, und auch die, ne, wir müssen jetzt auch die anderen da, ja, also.
Gut, die haben aber auch. Jeder Zustand besteht aus n parallelen Q oder BQ. Boah. Glaube ich, kann man.
Ist per Konvention gleich 0, ist also gleich dem Ding, okay.
Nicht? Und genau, und jeder. Das ist auch ein bisschen Konvention und Dingstricks, ne? Jeder Zustand aus, naja, aus null Parallelen, ja doch, der ist schon erreichbar.
Ja, ja. Null, das ist aber schon, ne? Ist erreichbar. Hm? Ja. Nicht? Also, okay, okay, wie üblich, der Induktionsanlag
basiert ist nicht.
Ja, nicht?
Ja. So. Jo. Induktionsschritt, wir haben ein Pn aus n parallelen Q oder BQ. Ich bin mir gerade tatsächlich unsicher, wie man es ganz, ganz sauber schreibt.
Na, Pn plus 1 ist gleich Pn parallel Q. Ist das, was du so. Und jetzt musst du zeigen, dass für Pn plus 1 die Behauptung gilt. Und dann bist du fertig.
Ja. Dann fange ich quasi mit den Wortsätzen an, weil die sind gefühlt hilfreich, wenn man das da oben behaupten will.
Ja, also wohlgemerkt, jetzt ganz, ganz sauber, ja, die Induktionsbehauptung ist nur der Text. Ja, und dann kann man hinterher sagen, und aus meiner Induktionsbehauptung folgt das, was ich zeigen musste. Ja, das schleife ich nicht jetzt noch durch die Induktion selber mit durch, sondern schließe es nur hinterher aus meiner Induktionsbehauptung. Die Induktionsbehauptung ist ersichtlich stärker als das, was ich eigentlich zeigen sollte. Das ist das, was man mit, das ist das, was man Verstärkung der Induktionsbehauptung nennt. Ne?
Ja, okay. Ja, das heißt, den halt quasi auch nicht so richtig ganz genau gebraucht, oder?
Richtig, den Teil hätte man eigentlich nicht gebraucht, sondern eigentlich hätte man nur textuell argumentieren müssen, dass diese beiden Aussagen da gelten. Genau, stimmt.
Jo, ja. Genau, dann ich argumentiere textuell. Wenn ich per Induktion für das Pn funktioniert es ja. Das ist.
Du kannst sagen,
für das Pn habe ich.
Das besteht aus n parallelen Q oder BQ.
Ja, nee, das besteht sogar aus n parallelen Q.
Ja. Ja. Aber jeder von Pn erreichbare Zustand besteht aus n parallelen Q oder BQ. So. Ja, und jetzt hänge ich halt eins parallel dazu, und weil die ganzen Qs unabhängig sind voneinander, kann das da Q oder B Q sein, völlig egal, was die da vorne machen. Und ja, damit habe ich halt quasi eine Kette von n plus 1 Q oder B Q. Und weil das unabhängig von denen tut, was es will, ja, ist es quasi tatsächlich Q oder BQ, was da erreicht werden kann. Und weil es unabhängig von den anderen tun kann, was es will, kann es beide Zustände erreichen, egal was das da vorne macht.
Also ist quasi auch so die zweite Hälfte von dem Satz, die sind alle erreichbar.
Ja, ja. Ja, ja, es ist, man bricht sich so ein bisschen ein Ab dabei, ne?
Ich weiß nicht, also ich habe versucht zu argumentieren über die Anwendbarkeit von der kommenden 1- und 2-Regel.
Ja, ja, also irgendwann muss mal die Regel kommen, nicht? Ist schon klar.
Okay, genau.
Also recht betrachtet ist es wahrscheinlich gar nicht so gut, das beides simultan zu machen, weil man sich damit verwirrt. Also wahrscheinlich ist es eigentlich besser, diese beiden textuellen Aussagen getrennt zu zeigen, ja? Also man würde erstens zeigen wollen, jeder irgendwie erreichbare Zustand, ja, besteht aus n solchen parallelen Dingen. Und das, also da braucht man im Grunde, streng genommen ja, aber da braucht man vielleicht im Grunde, jedenfalls dann, wenn man es aufschreibt, ja, braucht man im Grunde gar nicht Induktion überlegen. Man guckt sich direkt an, wie das PN funktioniert. Gut, klar, streng genommen, was dann irgendwie wieder mittendrin passiert, ist dann doch eine Induktion. Aber also wie macht man sich klar, dass dieser erste Teil gilt, den man nämlich unabhängig vom zweiten Teil beweisen kann?
Naja, man sagt von einem Zustand Q ohne Parallel sind erreichbar Q und P von Q.
Genau.
Und ja, wenn ich N davon parallel schalte, dann darf ich die als unabhängig betrachten und damit sind das alle erreichbaren Zustände.
Ja, noch etwas anders formuliert, ja, die Zustände dieser Form, ja, die also aus n parallelen q oder bq bestehen, die sind offensichtlich abgeschlossen unter Zustandsübergängen.
Ist das, ja, wenn ich nicht jetzt dann schon das Argument für den zweiten Teil?
Nein, das ist das Argument für den ersten Teil. Also wenn ich einen Zustand erreicht habe, der aus n parallelen q oder bq besteht,
dann habe ich wieder n parallele q oder b.
Also im nächsten Schritt. Ja, wenn ich einen Übergang von da mache, habe ich wieder n parallele q oder bq. Halten wir das mal fest. Ja, also das machen wir. Ne? Also nennen wir die mal erstens und zweitens die beiden Aussagen. Ja? So, ja, und dann zeigen wir also jetzt mal erstens, ja, und das ist eben ein ganz kurzes Argument. Nicht? Also wir nehmen einen Zustand hier dieser Form, P' oder wie auch immer, oder P, meinetwegen P ist oder auch gleich vergeben, dann haben wir also P gleich. Sagen wir mal, Q1 bis Qn parallel, dann haben wir das Q1 und Q oder Q, Q, wie wollen wir das nennen? Q. Ja, Q1 bis Qn und die Q1, die QIs sind alle entweder Q oder BQ, nicht? Also QI-Element 2 oder BQ oder BQ. Dann unterstellen wir, dass wir da einen Zustandsübergang haben.
Ja, irgendeinen, oder?
Also irgendeinen, ja.
Schreibe ich nicht.
Da brauchen wir nichts machen, ne? Also.
Ja, was P' oder was? Genau.
Dann müssen wir analysieren, was das P' sein kann.
Jo. Keine Ahnung, wenn das so einen Übergang macht, dann gibt es ja irgendein QI, was einen Übergang gemacht hat. Hinschreiben.
Ja. So, und natürlich P' ist hat dann die Form, das ist jetzt ein bisschen aufwendig aufzuschreiben, aber immerhin. Sagen.
Ja, es gibt zwei Fälle. Entweder war QI eben Q, dann ist es jetzt B+Q, oder es war B+Q, dann
ist es Q. Ich meine, dann ist es wieder in dieser Zweierlinie da. Ne?
Für die Striche, ne?
Ja, genau. Ja, mit anderen Worten, P' ist wieder von der behaupteten Form. Das heißt, also, da ich in einem Zustand dieser Form anfange und von so Zuständen solcher Form immer über andere Zustände solcher Form erreicht werden, sind also alle erreichbaren Zustände dieser Form. So, und jetzt kommt also in der Induktion der zweite Teil. So, jetzt haben wir also da, dann können wir weitermachen, wo IS steht praktisch. Jetzt haben wir eins schon in der Tasche und müssen nur noch zwei zeigen.
Jo. Jeder Zustand aus n parallelen q oder bq ist erreichbar.
Jetzt muss ich mir so einen hernehmen und ihm mal Namen geben, wird nicht ohne abgeben. Hm?
Ja.
Also jetzt sind es n plus 1 natürlich n plus 1 parallel q. N plus 1 natürlich jetzt. Wollen wir irgendwie eine Induktionsvoraussetzung für das?
Die Induktionsvoraussetzung ist, dass ich für die ersten U ist gesagt, wo wir das dazu kriegen, parallel?
Ja, rechts.
Rechts. Okay. Das heißt, ich darf sagen, für die ersten N sind alle Zustände aus n parallelen QI erreichbar.
Nee, nicht alle, sondern die konkret gegebenen. Ja, also ich habe Q1 bis Qn hatte ich gegeben. Das sind n parallele Q oder QG, BQ. Ja, das heißt also, dieses Q1 bis Qn, das ist erreichbar von Qn. Nach Funktionsvoraussetzung.
Du darfst dieses P so hinschreiben, weil dieses, zumindest ja, für die Möglichkeit von diesem P, weil dieses Q1 bis Qn ist auf jeden Fall schon von der behaupteten Form.
Ich glaube nicht gerade an jeder Zustand aus N.
Das naja, du nimmst dir ja einen. Dieses P ist ja beliebig. Das ist ja schon jeder.
Okay,
schon
damit. Dieser Form. Ja. Okay, es ist beliebig und damit jeder. Ja, das macht Sinn. Okay, und das Pn ist auch quasi erreichbar. Ich nenne es
Pn. Nee, Pn ist vergeben. Also P ist schon ganz gut. Also wir können ja einfach nur 1 parallel und so weiter bis Qn schreiben, da brauchen wir jetzt nicht auch noch einen Namen für, glaube ich. Nicht? Also
ja. Okay, aber was muss ich jetzt zeigen? Oder ich weiß, dass das erreichbar ist.
Genau, und zwar von. Muss man sagen, von wovon eigentlich?
Von Pn aus.
Genau.
Gut. Und dann muss ich doch eigentlich nur sagen, dass egal, was das da ist, weil es kann ja nur eins von den beiden sein, dieses P erreichbar von Pn plus 1 ist.
Ja, gut, das, man kann das aufdröseln. Ja? Also jetzt erstmal, also ich will was erreichen von Pn parallel Q, das ist ja Pn plus 1. Nicht? So. Jetzt habe ich einen erstmal, den ich offensichtlich erreiche von Pn parallel Q, nämlich.
Naja, Pn parallel Q.
Ja, und dann, und aber jetzt nach dem, was Sie ja gerade geschrieben haben, erreichen wir außerdem, wenn wir über links Schritte machen.
Ja, wir erreichen alle, die hier stehen haben.
Nee, einen konkreten. Das ist nur ein Zustand da. Ne? Nicht alle, sondern einer. Das ist der ein Zustand.
Ach so.
Also ja, aber bei Pn parallel Q erreichen wir aber nicht den, sondern...
Wir erreichen alle, die wir von Pn aus erreichen, mit jeweils einem Q.
Genau.
Danach.
Genau, also zum Beispiel den, den wir hingeschrieben haben mit einem Q danach.
Ja.
Q1 parallel Lambda, Qn parallel Q.
Schreibe ich einfach mal mit ab.
Der wird auf jeden Fall erreicht. Genau. Und jetzt kannst du von diesem.
Von, sollte man jetzt mal sagen, von wird erreicht von, ne? Also wird erreicht von.
Pn parallel.
Genau so. Ja, ich denke mal, it is fair to say, dass wir Aufgabe 3 nicht mehr schaffen. Insofern machen wir die also Donnerstag. Sind zum bisherigen Ablauf nach Frank.
Das neue Blatt schon online?
Gibt's auch. Ah, das neue Blatt, ja, das neue Blatt ist online. Und dann reden wir noch mal kurz über das neue Blatt.
Genau,
und
finde das mal.
So, ja, aber kannst du es auch mal anstellen?
Das wäre egal, im Prinzip hatte ich den Zettel natürlich auch auf dem Rechner, es ist immer schneller, in der Homepage zu holen, aber was soll's. Ah, jetzt war doch. So. 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 Außerdem funktioniert das jetzt gerade wieder nicht. Ja, eigentlich. Aber wahrscheinlich. Na egal, also wie gesagt, ich hätte auch nur so gut.
So, also, das erste ist Trace-Äquivalenz, das müsste einigermaßen einfach sein. Gut, man muss natürlich bei der Beschreibung dieser Trace-Mengen sich überlegen, wie man das macht, weil das alles nicht endliche Prozesse sind. Ja, es ist nicht damit getan, irgendwie endlich alle Traces aufzulisten, sondern man muss eben irgendwie eine geeignete Mengennotation dann hinschreiben, was die Traces sind. Kleiner Hinweis, es wäre durchaus legal, da reguläre Ausdrücke zu benutzen. Ja, natürlich muss man dann aber, wenn man zwei verschiedene reguläre Ausdrücke hingeschrieben hat, auch argumentieren, dass die verschieden sind, also wirklich verschiedene Sprachen beschreiben. Das ist ja nur, weil sie syntaktisch verschieden sind, nicht unbedingt der Fall. Ne? Dann gibt es hier das mit den completed traces, auf Deutsch vollständige traces, die also jetzt nicht nur unterschieden wird, welche Traces vollständig sind, sondern auch welche Traces in Zuständen landen, wo es hinterher nicht weitergeht, ja? Also die also dann nicht verlängerbar sind gewissermaßen. Nicht? Das es ist wohlgemerkt, es gibt eine Falle, in die man laufen kann, nämlich dass man in Versuchung kommt, die completed Traces schon an der Trace-Menge ablesen zu wollen, ja? Indem man sagt, okay, hier ist ein Trace und der ist dann completed, wenn es keinen Trace gibt, der den verlängert. Und das ist aber falsch. Ja? Also es kann durchaus sein, dass es einen Trace gibt, der einen gegebenen verlängert und der gegebene vorherige war trotzdem ein completed Trace, weil er eben womöglich anderswo stecken bleibt im System. Ja, also completed ist nicht dasselbe wie nicht verlängerbar. Also es gibt Traces, die completed sind und trotzdem anderswo im System noch verlängert werden. So, ne, und dann gibt es ja also erstmal eine spezielle Aufgabe, ja, also hier Teil 1, wo wir also uns wieder mal zur Abwechslung die Getränkemaschine angucken, nicht, und jetzt in den beiden Versionen, nicht, heil und kaputt. Und da soll also festgestellt werden, ob die Trace-äquivalent sind, beziehungsweise stark Trace-äquivalent. Und dann ist hier jeweils gefragt, ob das also eine Kongruenz ist bezüglich Operatoren im CCS, nicht? Also einmal nicht deterministische Auswahl, einmal parallel und einmal versteckt. So, nicht? Und Gut. Das muss man halt mal feststellen, nicht? Also insbesondere vielleicht mal festhalten, diese Getränkemaschine mal einem Informatiker parallel schalten und gucken, was passiert, wenn ich da Dinge verstecke. So, und dann gibt es eine, die müsste relativ entspannt sein. Ja, also das soll hier für zwei Paare von Systemen, einmal hier dieses hier und einmal dieses, gezeigt werden, dass also in diesen Systemen zwei Zustände hier und hier einmal und einmal hier unten die beiden einmal bisimilar sind und einmal nicht. Also diese hier sind bisimilar, auch wenn man das dem System vielleicht nicht unmittelbar ansieht. Das ist also der Hauptwitz, dass man jetzt hier mal gezeigt wird, dass also Bisimilarität was ist, was man vielleicht nicht immer gleich mit bloßem Auge erkennt. Ja? Und auch umgekehrt, dass man auch nicht Bisimilarität wie in diesem Fall hier also auch nicht unbedingt gleich mit bloßem Auge sieht. Jo. Man muss halt hier natürlich so ein bisschen argumentieren, ja, man muss also eben sagen, man muss praktisch hier annehmen, es gäbe eine Bisimulation, ja, und das mal zum Widerspruch führen. Welche Paare müssten dann in dieser Bisimulation sein? Und dann gibt es auch mal Auswahlmöglichkeiten, könnte dieses sein, beides führt jeweils zum Widerspruch. Ne? Also in diesem Fall, ja, also wenn ich mal predige, also Widerspruchsbeweise sind an sich etwas, was selten ist, ja, also insbesondere wenn man eine positive Aussage per Widerspruch bewiesen hat, dann kriegt man diesen Beweis typischerweise in einen positiven Beweis umgemodelt, indem man einfach ganz viele Negationen entfernt, die typischerweise dann doppelt dastehen. Ja. Die meisten solchen Beweise sind einfach Kompositionen. Aber wenn man natürlich eine negierte Aussage zu beweisen hat, dann ist fast das Einzige, was man machen kann, einen Widerspruchsbeweis zu führen. Ja. Also man nimmt an, es wäre halt so und führt das auch einen Widerspruchsbeweis. Das ist die hauptsächliche Regel, die man halt für Negationen mal hat. Nicht? Und hier nimmt man halt an, man hätte eine Bisimulation für das Widerspruch. Jo, und dann am Ende nochmal wieder einen Beweis zu führen, nicht? Also dass eben bisimilare Prozesse stark trace-äquivalent sind. Ja, da muss man gucken, wie man den führt. Ja, dann, man muss eben dann vermutlich sowas machen wie Induktion über Länge von so einem Trace. Ja. Man muss also unterstellen, zwei Prozesse seien wie similar, nicht? Und dann muss man eben zeigen, dass sie dieselben Traces haben, nicht? Und dann, Induktion ist wahrscheinlich übertrieben, nicht? Also, und man muss das halt beweisen. Frage dazu. Ja, also Induktion über die Sprechlänge wahrscheinlich. Nicht.